Deutschlandfunk. Systemfragen.
In der Regel ist der Verlust eines nahen Menschen der Verlust eines Teils von einem selbst. Weil wir ja als gesellschaftliche Wesen immer im Austausch sind. Soziologen sprechen von der sozialen Energie. Wir profitieren davon, mit anderen Menschen in Kontakt zu stehen und mit Menschen, mit denen wir produktiv im Kontakt stehen, mit denen wir etwas zusammen kreieren oder leisten können. Und wenn wir diesen Menschen verlieren, verlieren wir auch einen Teil von uns selber und möchten es kompensieren. Und das geschieht durch Trauerarbeit und durch Gedenkarbeit.
So erklärt Norbert Fischer, was mit uns Menschen geschieht, wenn ein Freund, eine Kollegin oder ein Familienmitglied gestorben ist. Der Sozial- und Kulturhistoriker beschäftigt sich schon seit den 70er Jahren wissenschaftlich mit den Themen Tod und Trauer. Er erzählt uns gleich noch mehr zu seinen Erkenntnissen. Eine große Frage ist da beispielsweise, ob sich unser Verhältnis zu Tod und Trauer verändert in unserer individualisierten Gesellschaft. Mein Name ist Bettina Köster und ich erinnere mich noch gut, dass die ersten Todesfälle, die es in meinem nahen Umfeld gab, mich ganz schön aus der Bahn geworfen haben. Und das geht vielen so. Das ist oft erst so eine Art Schockstarre, die einen überwältigen kann. Für die meisten Menschen ist es schwer fassbar, wenn plötzlich der eigene Vater oder die Arbeitskollegin nicht mehr Teil des Lebens ist. Der Umgang damit ist dann individuell sehr unterschiedlich. Und auch das wollen wir uns heute näher anschauen. Vor kurzem gab es in Kassel sogar eine extra Tagung zu dem Thema Tod und alles, was damit in Verbindung steht. Transmortale heißt die. Isabel Fanrich war für uns dort und hat sich mit den Wissenschaftlern unterhalten. Isabel, Transmortale ist der Titel. Was steckt denn dahinter?
Norbert Fischer, den wir gerade gehört haben, der hat 2010 mit Studierenden und Doktoranden die erste Transmortale an der Uni Hamburg gegründet. Also eine Art Plattform, um sich über Sterben, Tod und Trauer auszutauschen. Eine Tagung für Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Warum überhaupt sich wissenschaftlich auseinandersetzen mit Tod und Trauern?
Das liegt daran, dass sich die Bestattungskultur in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert hat. Und die Forschung fragt, warum ist das so? Und die Transmortale spiegelt dabei besonders, was den wissenschaftlichen Nachwuchs interessiert. Also in diesem Jahr waren es zum Beispiel Themen wie Tod und Trauer am Arbeitsplatz, im Internet oder in verschiedenen Kulturen, auch in Deutschland.
Da gehen wir ja später noch ein bisschen mehr drauf ein. Wie und wo sterben Menschen eigentlich am häufigsten in Deutschland?
Also in Deutschland sterben jährlich knapp 1 Million Menschen. Und das ist meist nicht mehr so wie früher zu Hause, sondern 3/4 davon versterben in Institutionen. Und das sind dann vor allem Krankenhäuser und Altenpflegeheime. Die Folge davon ist, dass sie meist einsam oder allein sterben, weil dann die Familie und die Freunde nicht anwesend sein können oder sind. Man muss aber auch sagen, es gibt große regionale Unterschiede. In ländlichen katholischen Regionen ist das Sterben zu Hause noch viel häufiger.
Und welche unterschiedlichen Bestattungsformen gibt es dann?
In Deutschland war die Erdbestattung, also im Sarg, lange Zeit die einzig mögliche Art. Und seit fast 150 Jahren gibt es auch Feuerbestattungen, also wo nach der Kremation die Asche in der Urne beigesetzt wird. Übrigens von der katholischen Kirche erst in den 1960er Jahren erlaubt. Leider gibt es keine staatliche Statistik, aber Umfragen zeigen, dass es einen Wendepunkt im Jahr 2012 gab. Vorher war der Anteil der Feuerbestattungen unter 50% und seitdem steigt er permanent und beträgt heute bundesweit über 70% und in Nord- und Ostdeutschland sogar über 90%.
Was tut sich denn in Richtung Nachhaltigkeit bei den Bestattungen? Gibt es da auch neue Entwicklungen?
Es gibt eine neue Methode, die sogenannte Reerdigung aus den USA. Derzeit wird sie in einem Modellprojekt in Schleswig-Holstein ausprobiert. Bislang wurden allerdings erst Menschen im zweistelligen Bereich reerdigt. Und das ist so eine Art Kompostierung des Körpers, die in Deutschland bislang eben noch nicht erlaubt ist.
Weiß man denn, wer warum welche Bestattungsart wählt?
Also es gibt mehrere Gründe für den steilen Anstieg der Feuerbestattung. Das eine ist, dass die katholische Kirche weniger Einfluss hat. Dann haben sich die Werte verändert. Also die Beisetzung auf dem Friedhof ist für viele Menschen nicht mehr attraktiv. Deshalb gehen sie in die Natur. Es ist preiswerter, sich in einer Gemeinschaftsanlage statt im Familien- oder Reihengrab bestatten zu lassen. Und nicht zuletzt durch die gestiegene Mobilität sind die Kinder und Enkelkinder eben häufig nicht mehr vor Ort und können das Grab pflegen.
Hat sich das Trauerbedürfnis eigentlich auch verändert?
Die Trauerkultur hat sich extrem aufgefächert und ausdifferenziert, sagt der Historiker Norbert Fischer.
Nehmen wir das Beispiel eines Unfalltodes, eines meist ja frühzeitig verstorbenen Menschen. Dort gibt es dann häufig eine Unfallgedenkstätte an der Straße, die temporär ist und provisorisch, aber sehr fantasiereich gestaltet, in der Regel vom Freundes- und Familienkreis. Natürlich gibt es dann auch noch einen Bestattungsort und es gibt sehr häufig einen digitalen Gedenkort.
Zum digitalen Gedenkort, da kommen wir ja später noch drauf, Isabel. Was hat sich denn sonst noch so verändert?
Also unterm Strich kann man sagen, dass Trauer früher eher eine Privatsache war, beziehungsweise im örtlichen Umfeld stattfand mit Kirchengemeinde und Freunden und auf dem Friedhof natürlich. Und mittlerweile hat sich die Trauer vielmehr in den öffentlichen Raum verlagert und sie wird auch stärker in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen thematisiert, zum Beispiel in der Schule und am Arbeitsplatz.
Bleiben wir mal direkt beim Arbeitsplatz. Es kann ja schon sehr erschütternd sein, wenn einerseits ein geschätzter Kollege nicht mehr für uns ansprechbar ist. Es kann uns auch ganz schön mitnehmen, wenn man im eigenen privaten Umfeld einen geliebten Menschen verloren hat und trotzdem weiter arbeiten muss. Da steht dann schnell die Frage im Raum, spreche ich darüber bei der Arbeit? Und wenn ja, mit wem und wie finde ich die richtigen Worte? Genau damit beschäftigen sich auch die sogenannten Letzthelferinnen. Das ist sozusagen der Gegenpart zu den Ersthelfern in Unternehmen und Institutionen. Sie geben Tipps und Anregungen, wie man bei der Arbeit über Tod und Trauer sprechen kann. Ausgebildet werden sie über das gemeinnützige Projekt Letzte Hilfe, das wiederum mit der Uniklinik Köln kooperiert. Und die hat dazu Forschung angestoßen. Friederike Walchner-Seri hat sich schlau gemacht, wer da schon mitmacht und ist bei einem Kölner Brauhaus fündig geworden.
Hallo!
Anna Heller führt gemeinsam mit ihrem Mann ein Brauhaus in Köln. Das Brauhaus, eigentlich ein Ort, an dem viele den Alltag mal für eine Weile vergessen wollen. Ein Ort für gute Zeit mit Freunden und zum Feiern. Eigentlich.
Letztes Jahr kam eine Freundin auf mich zu und wir haben bei uns im Brauhaus einen Trauerstammtisch angeboten. Also es kamen Menschen zu uns ins Brauhaus und alle hatten irgendwie einen Verlust schon mal erlebt, egal ob menschlicher oder tierischer Natur oder einfach nur eine Trennung oder so. Aber es war klar, warum wir alle da sind und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Und hier in Köln gibt es zum Thema Tod auch ganz, ganz viele Lieder. Und dann haben wir noch kölsche Lieder dazu gesungen.
Du hast mich geliebt, wie man tief im Wasser taucht. Du hast mir gezeigt, wie man Jod noch Mücke haut.
Anna Heller sagt, seit dem Tod ihres Vaters setzt sie sich bewusst mit den Themen Tod, Trauer und Sterben auseinander. Und sie ist damit nicht alleine.
Und jetzt liegst du da, du mein Großpapa, der letzte Atemzug Richtung Himmel ist gebucht.
Das Interesse an ihrem Trauerstammtisch war laut Anna Heller so groß, dass sie irgendwann die Anmeldung stoppen musste. Fast 100 Menschen waren schließlich dabei.
Und dann kam tatsächlich Letzte Hilfe auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, sowas für meine Mitarbeiter im Brauhaus und für die Brauerei anzubieten, weil sie versuchen, dieses Thema mehr in die Firmen zu bringen. Dann habe ich gesagt, das finde ich super und total wichtig, weil natürlich auch in meinem Umfeld bei meinen Mitarbeitern Menschen sterben und ich feststelle, dass oft die Männer, mit denen ich primär zusammenarbeite, berufsbedingt, da nicht gut mit umgehen können.
Letzte Hilfe. Das ist ein gemeinnütziges Projekt, das in ganz Deutschland angeboten wird. Jede und jeder kann sich anmelden. Ehrenamtliche KursleiterInnen mit Erfahrungen im Bereich Hospiz geben Tipps zum Umgang mit Trauer, Sterbenden und mit Menschen, die gerade eine wichtige Bezugsperson verloren haben. In Köln kooperiert Letzte Hilfe mit der Uniklinik. Das Team sammelt Daten dazu, wie Angehörige am besten unterstützt werden können. Und sie haben sich an Anna Heller gewandt, weil ihnen dabei eine ziemlich große Schwachstelle aufgefallen ist.
Da haben wir herausgefunden, dass sehr viele, die jemanden zu Hause versorgen, noch berufstätig sind. Das heißt, 70% haben angegeben, wir sind pflegende Angehörige und zeitgleich noch berufstätig. Und das ist für uns eine große Belastung und wir sind auch sehr betroffen davon. Und letztendlich hat jeder Zweite gesagt, es gab keine Unterstützung der Arbeitgeber, damit man besser auch das vereinbaren kann.
Das ist Julia Strupp. Sie arbeitet am Palliativzentrum der Uniklinik Köln und koordiniert das Forschungsprojekt LAUT, LetzthelferInnen am Arbeitsplatz, das unter anderem vom Bundesfamilienministerium gefördert wird.
Zum einen wollen wir erstmal mit einer großen deutschlandweiten Online-Umfrage in Unternehmen rausfinden, was gibt es denn bei euch schon, vielleicht auch an Leitlinien, wenn ein Kollege, eine Kollegin verstirbt, wenn man selbst schwer erkrankt, wenn man sich um jemanden kümmern muss. Das ist so ein Teil. Und der andere Teil ist, dass wir in den Unternehmen sogenannte Letzte-Hilfe-Kurse anbieten. Dafür bilden wir auch Kursleitungen aus, die dann eben in Unternehmen, die Interesse haben, reingehen und dort diese 3- bis 4-stündigen Letzte-Hilfe-Kurse durchführen, um schon mal so ein bisschen für dieses Thema zu sensibilisieren.
Auch bei den Kursen wollen Julia Strupp und ihr Team Daten sammeln und die Teilnehmenden befragen, was für sie beim Thema Sterben speziell im Arbeitskontext wichtig ist. Die Mitarbeitenden im Brauhaus von Anna Heller waren die ersten, die das Konzept am Arbeitsplatz getestet haben.
Ich habe tatsächlich gedacht, als Anna das geschrieben hatte, sie hätte sich verschrieben, dass sie Erste-Hilfe-Kurs eigentlich meinte, weil Letzte-Hilfe-Kurs kannte ich nicht. Und es war super. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sich jemand gezwungen fühlt.
Umschülerin Rosanna, Mitarbeiterin im Brauhaus, sagt auch, trotz des schweren Themas war die Atmosphäre leicht. Das bestätigt auch Anna Heller. So skurril es klingen mag, der Kurs hat ihr Spaß gemacht und er kann Berührungsängste nehmen. Denn es geht auch um den medizinischen Prozess und um die Frage, was genau passiert beim Sterben.
Es wird uns allen passieren. Also früher oder später trifft es uns alle. Deshalb, also ich glaube schon auch, gerade auch so Menschen, die vorher vielleicht so ein bisschen Angst davor hatten, wie gehe ich damit um, wenn Opa oder Oma oder Vater, Mutter sterben? Ist das komisch? Riecht es? Stinkt es? Geräusche, auch ein ganz wichtiges Thema. Selbst ich, und ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema, aber auch ich bin dann nochmal gestärkt herausgegangen.
Anna Heller geht das Thema Tod und Trauer also ganz offen und selbstbewusst an. Wer da jetzt hellhörig geworden ist und sich vielleicht auch damit beschäftigen möchte, findet auf jeden Fall mehr Infos im Netz unter letztehilfe.info. So, und jetzt vertiefen wir nochmal das Thema Trauer am Arbeitsplatz. Denn damit haben sich auch die Forscherinnen bei der Transmortale in Kassel beschäftigt. Welche Erkenntnisse hast du uns denn da noch mitgebracht, Isabel?
Also die Psychologin und Trauerbegleiterin Kerstin Leyendecker bezeichnete das Thema als sehr relevant und hat ein Beispiel genannt. 2018 starben in Deutschland knapp 1 Million Menschen und davon waren 14% im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 15 und 65 Jahre alt. Ihre These war, anders als in der Reportage, die Unternehmen denken jetzt bereits um. Und zwar als Folge der Krisen der letzten Jahre, wie zum Beispiel Corona. Und außerdem hätten auch die jüngeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute einen anderen Anspruch an den Betrieb. Sie wollen nicht nur gut verdienen, sondern sich dort auch wohlfühlen und persönlich entfalten, wahrgenommen werden. Dazu gehört auch Trauer. Kerstin Leyendecker rät den Unternehmen, sich für Trauerfälle schon vorzubereiten und zum Beispiel eine Person zu benennen, die weiß, wohin man sich dann extern wenden kann, wenn es zum Beispiel einen Todesfall im Betrieb gibt.
Die wichtigste Botschaft ist immer, die Führungskraft muss es initiieren und muss den Rahmen halten. Die Führungskraft muss aber nicht selbst unbedingt agieren, sondern einfach den Raum und die Zeit geben. Und dann kann ich als Externer sagen, so, was ist hier passiert? Was braucht ihr? Und wir bilden beispielsweise Krisenteams.
Krisenteams also für Organisatorisches. Was tun mit dem Schreibtisch, mit dem Foto im Intranet, wenn jemand verstorben ist? Wer besorgt den Kranz für die Beerdigung? Krisenteams aber auch für Gefühle. Also was braucht der Trauernde, der einen Angehörigen verloren hat? Was benötigt seine Familie? Kerstin Leyendeckers Credo, Trauer nicht schnell wegschieben im Unternehmen, sondern zulassen, anschauen und dann Wege finden, um konstruktiv damit umzugehen.
Wie wichtig ist denn eigentlich in dem Zusammenhang auch die Online-Trauer? Also Trauer-Chats gibt es ja immer mehr auch in den sozialen Netzwerken.
Diese Online-Trauer gibt es bereits seit Mitte der 1990er Jahre und sie bietet, das muss man sagen, viele Möglichkeiten. Es gibt Webseiten für virtuelle Friedhöfe, für Gedenkstätten, für Verstorbene. Und über die sozialen Medien lassen sich zum Beispiel in Trauerblogs und Trauerforen große Communities erreichen. Und man kann auch mit ähnlich Betroffenen trauern, zum Beispiel die Gruppe der verwaisten Eltern. Auf der Transmortale war auch Sandro Wick, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Projekt Trauerpraktiken im Internet an der Universität Zürich.
Einerseits gibt es sehr, sehr viel sogenannte Fantrauer, also Fälle, in denen berühmte Personen betrauert werden, dass irgendwie über den Tod beispielsweise von Queen Elisabeth II., von irgendwelchen Idolen, Stars, Personen des öffentlichen Lebens betrauert werden. Andererseits gibt es auch eben dieses Phänomen, dass Privatpersonen, andere Privatpersonen, ihnen nahestehende Personen betrauern. Das kann Familie sein, das können Freunde sein, das können auch Internetbekanntschaften sein natürlich.
Ein Pluspunkt wäre noch zu nennen, Online-Trauer lässt sich sehr vielseitig gestalten, nämlich multimedial mit Fotoserien, mit Videos und Musik und auch mit Besonderheiten der Internetsprache wie Emojis.
Wir sind ja eine Einwanderungsgesellschaft, Isabel. Nehmen eigentlich Trauer anderer Kulturen, nehmen wir die wahr? Also haben die ihren Platz auch bei uns?
Genau dieser Aspekt hat bei der Transmortale für größere Aufmerksamkeit gesorgt, weil Deutschland im europäischen Vergleich sehr strenge Gesetze hat. Und dadurch kommen die Bestattungswünsche anderer Kulturen und Religionen häufig zu kurz, bis auf einige Ausnahmeregelungen. Zum Beispiel, dass eine Bestattung im Sarg stattzufinden hat, dass eine Mitnahme der Asche nach Hause und ihr freies Verstreuen im Fluss zum Beispiel nicht erlaubt ist. Und dass Bestattungen erst nach 48 Stunden stattfinden dürfen. Kritik daran hat Anjali Agarwal geübt. Sie ist Wissenschaftlerin und ehrenamtliche Sterbebegleiterin und forscht zu Bestattungspraktiken und Erfahrungen von Hindus in Deutschland. Sie sagte zugespitzt, Sterben sei für die rund 100.000 hier lebenden Hindus eine Strafe.
Also ich weiß aus der Schweiz zum Beispiel auch und aus der Niederlande, die ja viel offenere Bestattungsgesetze haben, dass hier die Seebestattung oder die Flussbestattung für Hindus zum Beispiel auch ermöglicht wird. Hier können auch die Angehörigen selber auch die Asche verstreuen, was bei der Seebestattung in Deutschland nicht möglich ist. Da wird es meistens von der Reederei, die dann beauftragt wird, ausgeführt. Man gibt den Menschen viel mehr Autonomie wieder und viel mehr Gestaltungsfreiheit in ihren Bestattungspraktiken in den Niederlanden und auch in der Schweiz.
Da gibt es also in Deutschland noch einiges zu tun. Etliche Bundesländer verändern ja auch gerade ihre Bestattungsgesetze. In der Berliner Verwaltung sitzt man beispielsweise zurzeit gerade dran. Also es tut sich da durchaus auch was. Danke erstmal, Isabel Fanrich, dass du uns mit so vielen neuen Aspekten in Sachen Tod, Trauer und Bestattungsformen auf den neuesten Stand gebracht hast. Und wenn ich jetzt all diese Infos mal sacken lasse, dann ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass Tod und Trauer immer mehr aus der Tabuzone geholt werden. Und das Bedürfnis in einer individualisierten Gesellschaft, sich darüber auszutauschen, jenseits der Familie, ist viel größer geworden. Sei es in sozialen Netzwerken, an Trauerstammtischen oder eben am Arbeitsplatz. Oft sieht man auch symbolhafte Erinnerungen im öffentlichen Raum nach einem Unfall. Meist sind sie schön gestaltet, jenseits von einfach nur ein Kreuz am Wegesrand. Und die Entwicklung geht klar in Richtung Feuerbestattung und weg vom klassischen Familiengrab auf dem Friedhof. Wird das so weitergehen? Der Sozial- und Kulturhistoriker Norbert Fischer sagt ja.
Wir werden sicherlich eine viel stärkere Individualisierung erleben. Die Orte der Bestattung und die Orte des Gedenkens werden sich weiter ausfächern. Es wird sicherlich eine weitere Liberalisierung der Aschenbeisetzung geben, bis hin zum Verstreuen der Asche. Und damit verbunden ist sicherlich auch eine weitere Enttabuisierung des Themas, weil man dann natürlich im eigenen sozialen Umfeld darüber spricht, wie und wo man bestattet werden möchte.
So könnte es sich also künftig weiterentwickeln. Trauer- und Bestattungsformen immer individueller bei uns hier in Deutschland. Damit enden die Systemfragen heute mit Bettina Köster. Und hier schon mal ein Blick auf die kommende Woche. Da geht es ums Kaufen, Horten und Sammeln. Warum wollen wir eigentlich so viele Dinge besitzen?